als Hinführung auf das Thema, über das wir heute nachdenken wollen, möchte ich zwei Verse aus dem Neuen Testament vorlesen. Zunächst aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das heißt Gott, wohlzugefallen. Und dann diesen bekannten Vers aus dem Abschluss des Markus-Evangeliums, aus dem 16. Kapitel. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Als wir unlängst eine Bekannte, die wir lange nicht gesehen hatten, besuchten, war ich überrascht, als sie über ihr Leben sprach und sich in diesem Zusammenhang als Gläubige bezeichnete. Aber warum sollte ich eigentlich überrascht sein? Wir und viele andere Christen sind es ja gewöhnt, von sich selbst und von anderen auch als von Gläubigen zu sprechen und Nichtchristen eben als Ungläubige zu bezeichnen. Dass das nicht exakt ist, wissen wir. Das geht schon daraus hervor, dass wir durchaus auch von Juden, Muslimen, Buddhisten, die sich fest an ihre religiöse Überzeugung halten, als von gläubigen Juden, von gläubigen Muslimen, gläubigen Buddhisten sprechen. Und das geht auch daraus hervor, dass wir oder andere zuweilen uns selbst oder andere nicht nur als Gläubige, nicht nur als Christen, sondern als gläubige Christen bezeichnen, womit wir uns weniger von den anderen, von den gläubigen Juden, gläubigen Muslimen abtrennen wollen, sondern wodurch wir meinen, uns von anderen Christen unterscheiden zu müssen. Die Bibel, auf die wir unseren Glauben stützen, gebraucht ja das Wort Glauben, gläubig, sehr oft. Glauben als Substantiv, der Glauben, Glauben als Verb. Ich glaube, wir glauben. Und sie spricht selbst auch von Christen als von Gläubigen. Da heißt es in der Apostelgeschichte im 10. Kapitel, und die Gläubigen, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren und so weiter. Wenn die Bibel also so oft diese Worte, Glauben, mit großem oder kleinem G, gläubig gebraucht, dann ist es nicht verwunderlich, wenn wir, die wir der Bibel glauben, diese Worte auch häufig gebrauchen. Wichtig ist nur, dass wir sie richtig gebrauchen. Dass wir Klarheit über die Bedeutung dieser Begriffe haben. Und dass wir uns fragen, inwieweit wir selbst wirklich gläubig im Sinne der Bibel sind. Wir wollen uns deshalb zunächst ansehen, was die Bibel meint, wenn sie von Glauben spricht. In der heutigen Zeit wird ja in unserer Umgangssprache das Wort Glauben meist als Synonym für vermuten, annehmen gesprochen. Dass die Bibel diese Bedeutung des Wortes Glaubens nicht meint, das wissen wir alle. Im Gegenteil, das im Neuen Testament gebrauchte griechische Wort für Glauben kann nicht nur durch Glauben übersetzt werden, sondern auch durch Vertrauen, durch Überzeugtsein, also durch ein sicheres Vertrauen auf etwas. Davon spricht der Schreiber des Hebräerbriefes am Anfang dieses 11. Kapitels, das sich ja mit dem Glauben ausführlich beschäftigt, nicht nur mit dem Glauben, sondern auch mit Gläubigen, die diesen Glauben gelebt haben. Und er weist noch darauf hin, dass sich dieser Glaube, dieses Vertrauen auf nicht Sichtbares, auf nicht mit unseren Sinnen Erkennbares bezieht. Da heißt es im ersten Vers dieses Kapitels: Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man nicht sieht. Ich darf noch einmal wiederholen. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man nicht sieht. Übrigens weist auch dieses Bekanntwort Jesu an Thomas auf dieses Ziel des Glaubens, auf dieses Nicht-Sichtbare hin, wenn er zu ihm sagte: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Von den in diesem zitierten 11. Kapitel des Hebräerbriefes genannten Männer und Frauen, die sich durch diesen Glauben, durch dieses Vertrauen auszeichneten, wird immer wieder gesagt, dass sie im Vertrauen lebten und handelten auf Dinge, die noch nicht da waren, deren Vollendung sie noch nicht sahen. Da ist von Noah die Rede, der sich durch seinen Glauben beim Bau dieser Arche auszeichnete, obgleich noch keinerlei Anzeichen von der bevorstehenden Flut da waren. Da ist von Abraham die Rede, der auszog, ohne zu wissen, wohin er ziehen sollte, ziehen würde. Da ist von den Eltern Moses die Rede, die ihr Kind aussetzten, ohne zu wissen, was mit diesem Kind einmal werden wird. Sie vertrauten einfach darauf, bei Noah und Abraham auf den Befehl Gottes hin, bei den Eltern Moses ohne Anweisung Gottes, dass ihr Handeln zu einem guten Ende führen würde. Wir sollten uns deshalb zunächst selbst fragen, die wir uns als Gläubige bezeichnen, ob unser Glaube wirklich auch auf Dinge, vor allem auf Dinge gerichtet ist, die wir noch nicht in ihrer Vollendung erkennen können, die wir nicht sehen, von denen wir noch nichts wahrnehmen, oder ob er nicht doch vor allem auf Wahrnehmbares oder auch auf schon Wahrgenommenes, auf bestimmte, oftmals wunderbare Ereignisse abzielt, auf Menschen und menschliche Vereinigungen, also vorhandene, feste Größen, sie stützt, auf Gläubige und Gemeinden. Und dass wir uns von diesen abhängig machen, in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Wie sieht dieser unser Glaube aus in Bezug auf das Ziel des Glaubens? Aber wenn wir schon auf Unsichtbares vertrauen, dann müssen wir uns fragen, worauf vertrauen wir? An wen glauben wir? Bei Noah und Abraham war es sicherlich Gott, der Schöpfer, der zu ihnen gesprochen hatte, zu ihnen Befehle gegeben hatte zum Bau der Arche, zum Auszug aus dem Land. Bei den Eltern Moses war es sicherlich auch der Glaube an den Gott ihrer Väter, von dem sie sicherlich durch die Überlieferung gehört hatten. Ähnlich war es sicherlich mit den Gläubigen, die uns sonst im Alten und im Neuen Testament berichtet wurden. Ähnlich war es sicherlich mit den Angehörigen der christlichen Gemeinden. Auch sie vertrauten auf den Gott der Väter, auf den Gott Israels, der sich ihren Vorvätern immer wieder offenbart hatte, auch durch das Wort der Propheten. Und dann, was die Gläubigen des Neuen Testaments anbelangt, der sich ihnen in einer ganz besonderen neuen Weise offenbarte in Jesus Christus. Auf diesen Sohn Gottes konzentrierte sich ihr Glaube. Konzentrierte. Er stand im Mittelpunkt dieses ihres Glaubens, zumal er ja selbst gesagt hatte, dass er der einzige Weg ist, durch den man Verbindung mit Gott aufnehmen kann. Und so blieb das in der Gemeinde, in der Kirche bis heute. Wenn wir uns also Gläubige nennen, müssen wir uns auch bewusst sein, dass es nicht reicht, auf eine unbestimmte, unsichtbare Macht zu vertrauen, sondern dass wir unser Vertrauen auf Gott, den Schöpfer und Herrn der Welt setzen. In früheren Zeiten, in meiner Kindheit, weiß ich es genau, bezeichneten sich manche, wenn sie nach ihrem Glauben gefragt wurden, einfach als gottgläubig. Das war ein fester Ausdruck, der auf gewissen Dokumenten dann geschrieben stand. Sie wollten sich damit einmal von Christen, von Angehörigen bestimmter Kirchen, vor allem der großen Kirchen, unterscheiden und auf der anderen Seite auch von Ungläubigen, von Nichtchristen. Wenn sie sich aber nur gottgläubig nennen, dann könnte das bedeuten, dass sie auch dem Gott des Islam oder anderer Religionen, anderer Weltanschauungen vertrauten oder sogar mehreren Göttern. Wir müssen einfach wissen, auf welchen Gott wir unser Vertrauen setzen. Nämlich dem Gott der Bibel, dem Gott der Väter des Volkes Israel und noch mehr. Unser Glaube muss die Person des Sohnes Gottes, Jesus Christus, mit einbeziehen. Ja, dieser muss das Zentrum unseres Glaubens sein. Erst das macht uns wirklich zu Gläubigen im Sinne des Neuen Testaments. Nicht umsonst nennt sich ja die Gemeinde, die Kirche, christliche Gemeinde, nach Jesus Christus, dem Zentrum unseres Glaubens. Und nennen wir uns Christen nach ihm. Also nicht die Zugehörigkeit zu einer christlichen Gemeinde oder Kirche, so wichtig das ganz bestimmt für uns alle auch ist. Nicht das macht uns zu Gläubigen, sondern das Vertrauen auf den Gott Israels und auf seinen Sohn, den Herrn der Gemeinde, auf Jesus Christus. Wenn wir also auf Gott und auf Jesus Christus vertrauen, ihm glauben, dann müssen wir uns auch fragen, was heißt das ganz konkret? Was ist der Inhalt dieses Glaubens? Für die Angehörigen der ersten Gemeinden, so wie wir das in der Apostelgeschichte lesen und in den Briefen, war das sicherlich ganz klar. Die Angehörigen der ersten Gemeinden waren ja vorwiegend Juden oder doch eng mit dem Judentum verbunden. Und den Juden, nicht nur, dass sie an den Gott der Väter glaubten, den Juden war ja zugesagt worden durch die Propheten, dass einmal ein Gesandter, ein gesalbter Gottes, der Messias, kommen würde, der ihr Herr sein würde, der Retter sein würde. Wenn sie jetzt mit Jesus Christus bekannt gemacht wurden, dann wurde der Inhalt ihres Glaubens, dass dieser Jesus der erwartete Messias ist. So drückt es Johannes in seinem ersten Brief aus, im 5. Kapitel lesen wir, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias ist, der ist aus Gott geboren. Gewiss mussten sie ihre Messias-Erwartung bis zu einem gewissen Grade korrigieren. Sie mussten annehmen, dass dieser Herr den der Messias darstellen sollte, eben nicht ein weltlicher Herrscher, ein Herrscher über das Volk Israel wurde, sondern ihr persönlicher Herr. Dass das Reich, was er aufrichtete, nicht eine neue Königsherrschaft in Israel sein würde, sondern dass dieses Reich nicht von dieser Welt sein würde. Und sie mussten akzeptieren, dass dieser Befreier nicht der Befreier etwa vom römischen Joch sein würde, sondern ihr persönlicher Befreier, ihr persönlicher Erlöser. Der Befreier von der Macht des Feindes Gottes. Für uns, die wir nicht zu diesem Volk gehören, zu diesem alttestamentlichen Volk Gottes, für die also nicht diese direkten Voraussagen über den Messias Gültigkeit haben, für uns bedeutet aber der Glaube an Jesus Christus ganz das Gleiche. Auch für uns ist es notwendig, dass wir glauben, dass er der Herr unseres Lebens ist. Auch für uns ist es notwendig, dass wir glauben, dass er uns befreit hat von der Macht des Feindes Gottes, indem er unsere Schuld, die wir vor Gott hatten und immer wieder haben, auf sich genommen hat. Paulus schreibt im Epheserbrief: In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Verstehungen. Die Angehörigen der ersten Gemeinden, also Juden in erster Linie, verbanden aber mit dem Messias, mit Christus noch mehr. Nicht nur den Herrn, nicht nur den Befreier, nicht nur den, der ein neues Reich aufrichtete, sondern auch einen Helfer. Aber das hatten sie oder ihre Zeitgenossen selbst mit Jesus Christus erlebt, wie er oft auf wunderbare Weise den Menschen geholfen hatte. Darauf konnten sie auch in Zukunft vertrauen. Und das können auch wir. Das dürfen auch wir, und das ist bestimmt auch ein wesentlicher Inhalt unseres Glaubens an Jesus Christus, dass wir in ihm den Helfer in unseren ganz konkreten Lebenssituationen sehen. Jesus hatte ja direkt dazu aufgefordert, dass wir alle zu ihm kommen können, zu ihm kommen sollen. Dass wir durch ihn in seinem Namen den Vater Gott bitten sollen, dass er uns helfe. Wir lesen im Johannesevangelium 16. Kapitel, was sagt Jesus, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Und ein Stückchen weiter, bittet und ihr werdet empfangen. Auch dieses Wissen von seiner Bereitschaft, ja von seiner Aufforderung an uns, mit unseren Anliegen zu ihm oder durch ihn zum Vater zu kommen, auch das gehört zu unserem Glauben an Gott. Alles das ist im Glauben inbegriffen. Und es wäre sicherlich gut, wenn wir nicht nur einige Dinge von denen, die im Glauben an Jesus Christus enthalten sein sollten, für uns annehmen würden, sondern alles, was damit verbunden ist. Für uns besteht vielleicht in erster Linie die Gefahr darin, dass wir in Jesus wirklich vorrangig den Helfer in unseren persönlichen Angelegenheiten sehen und weniger den, der die große Hilfe uns und allen Menschen gegeben hat und auch heute noch anbietet, nämlich die Hilfe in unserem Verhältnis zu Gott in der Vergebung unserer Schuld. Er hat sie für uns gesühnt. Auch das gehört, und ich würde meinen, vorrangig zu unserem Glauben. Und auch das sollten wir annehmen. Eine zweite Gefahr für uns besteht, dass wenn wir unseren Glauben betrachten, feststellen müssen, dass wir ihn zwar als Helfer, als Erretter annehmen, aber wie sieht es aus? Wie weit nehmen wir ihn auch als unseren persönlichen Herrn an? Und das gehört ganz bestimmt auch dazu. Nicht umsonst nennen wir ihn Herr Jesus Christus. Die Tatsache, dass wir so einzelne Punkte dieses Glaubens an Jesus Christus vielleicht zurückstellen oder gar vernachlässigen, das hat vielleicht auch mit dazu geführt, dass sich manche selbst oder andere eben als gläubige Christen bezeichnen, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass sie wirklich alles, was den Glauben an Jesus anbelangt, für sich in Anspruch nehmen. Das sollte uns zumindest Mahnung sein, wenn wir diesen Ausdruck vielleicht auch nicht gebrauchen. Es sollte uns Mahnung sein, uns zu fragen, enthält unser Glaube an Jesus Christus wirklich das alles? In seiner ganzen Bedeutung ist er der Herr, der Erlöser, unser Helfer. Wir alle nennen uns Christen, Gläubige und vielleicht eben sogar gläubige Christen, so ähnlich wie es die eingangs von mir erwähnte Frau getan hatte. Auch wir bekennen, so wie sie, unseren Glauben vor anderen, vor Gläubigen und vor Nichtgläubigen. Und das ist sicherlich richtig. Aber wir müssen uns fragen, inwieweit ist, wenn wir unseren Glauben leben und ihn bekennen, inwieweit ist an unserem Leben sichtbar, dass wir so an Gott und an Jesus Christus glauben? Ist unser Leben wirklich von einem vollen Vertrauen auf Jesus Christus und auf seinen Vater, der jetzt auch unser Vater ist, geprägt? Umfasst er wirklich alles das, was Jesus für uns sein will? Dass wir das immer besser verwirklichen. Darum dürfen wir ihn sicherlich bitten. Und dabei dürfen wir uns sicherlich auch gegenseitig helfen. Und das wollen wir innerhalb der Gemeinde und auch in den persönlichen Beziehungen untereinander sicherlich tun.